Also wir sind in Johannes 4 und wo waren wir denn das letzte Mal? Letzte Woche war ja nicht. Achso, das Gespräch mit Nikodemus, ne, dem Pharisäerführer da, war ein super religiöser Mann, ein super gerechter Mann. Gerechter als manch anderer Mensch auf der Welt. So. Und heute sehen wir uns genau das Gegenteil an von einem gerechten Menschen und von einem religiösen Führer. Heute sehen wir uns eine Frau an, die Jesus trifft, wieder ganz persönlich, so Auge Auge. So, und das ist eine absolute Sünderin. Die ist noch nicht mal Jüdin, sondern die hatte 5 Ehemänner und ist jetzt wieder unverheiratet mit jemandem zusammen und so. So eigentlich müsste die gesteinigt werden, aber die lebt in Samaria und da hat man anscheinend ein Auge zugedrückt oder so, ich weiß nicht. Jedenfalls eine schlimme Frau in den Augen von Juden und von Gott. Also absolut ungerecht. Aber lesen wir mal Vers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also Jesus kriegt sie mit, oh Mann, die Pharisäer, ich krieg da jetzt gerade die Aufmerksamkeit von denen, von den religiösen Führern, die wollen mich anscheinend jetzt schon erheben und zum König machen und so. So, und Jesus hat aber gesagt, das ist noch nicht meine Zeit. Das ist noch nicht dran. Also haut Jesus ab, so schnell wie möglich, so weit wie möglich weg von den Pharisäern. So. Und was hier interessant ist, ist halt, dass nicht Jesus tauft, sondern seine Jünger taufen. So. Also Jesus predigt und macht Wunder und die Jünger taufen und fügen hinzu. Irgendwelche Bibelforscher haben gesagt, das steht glaube ich irgendwo, aber Jesus hatte immer so 500 Jünger um sich drum. So. Und davon waren 12, die sein enger Kreis, die immer an seiner Seite klebten. Und davon waren nochmal 3, die ihn nie losgelassen haben. Das war Petrus, Johannes und wer war noch auf dem Berg? Jakobus, genau. So, ich glaube. So, das waren so nochmal seine. Das waren. Die 3 hatten einfach das größte Herz für ihn. So, deswegen konnte er sie auch am meisten benutzen. Die wollten einfach bei Jesus sein und von ihm hören. Denen hat es nicht nur gereicht, wenn Jesus geredet hat. Die haben ihn auch gefragt, weil sie mehr hören wollten, als sie so kriegen. Die wollten einfach ihren Schöpfer und ihren König kennenlernen. So, weil sie ihn liebten. Und wenn dein Herz so ist, dann so, je mehr du an Jesus klebst, desto mehr kann er dich benutzen, desto mehr wirst du empfangen und verändert werden. So, je weiter du wegstehst, desto weniger wird er dich benutzen können. So, desto mehr wirst du halt nur eine Zahl unter vielen bleiben, weißt du? So, Jesus hat gesagt, wenn du der Größte sein willst im Reich Gottes, dann musst du hier auf der Erde der Kleinste sein von allen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Er hat sich super klein gemacht und deswegen ist er auch als Größter erhoben worden. So. Na jedenfalls, Jesus sagt hier, ihr Menschen, ihr sollt mich noch nicht erheben. So, Jesus hat gewusst, dass die Pharisäer dachten halt nur an ihren Aufbau, den sie gemacht haben über die Jahrhunderte, ihre Religion und ihren großen Tempel und ihr Geld und ihr Einfluss und ihre Macht, die sie haben. Und die Pharisäer hatten halt gehofft, wenn der Messias kommt, dann wird er halt diesen jüdischen Tempel aufbauen über die ganze Welt. So. Und die Heiden vernichten, sodass die Juden wachsen können wie Sand am Meer und die ganze Welt einnehmen. So. Aber Jesus hat gesagt, Jesus hat gar nicht gesagt, Jesus ist einfach gegangen. So, Vers 4. Er musste aber durch Samaria reisen. Also um die Pharisäer zu entgehen, musste er durch einen Ort gehen, wo niemals ein Pharisäer seinen Fuß hinsetzen würde. Und das war Samaria. Das waren so die Feinde von Israel. So, kennen noch den Berg Garizim und Ebal aus Josua, was wir gerade durchnehmen. Der Berg des Fluchs und der Berg des Segens. So, auf dem Berg des Fluchs wurde geopfert. Genauso Golgatha, haben wir letztens drüber geredet. Golgatha, Todesschädelstätte, ist auch der Berg des Fluchs, wo unser Lamm geopfert wurde für uns und zum Segen wurde dann. Ne? So, und genauso ist halt so, was in der Zeit war. Samaria hat sich die Bibel genommen, aber nur 1. bis 4. Mose, glaube ich, und ein bisschen verändert. Also die Tora. Also es kann auch sein, dass 5. Mose mit dabei ist, aber ich glaube, es waren nur die 4 Bücher. So, und die haben ihren Tempel auf dem Berg des Segens gebaut und dort geopfert. So, hatten ihren eigenen Gottesdienst, haben gesagt, wir sind die Erwählten und so weiter. So, und waren immer im ständigen Kampf mit den Juden. So, also die haben ihre Religion genau gegensätzlich zum Evangelium aufgebaut. Sie wollten den Segen haben, so, und sind deswegen auch im Fluch geblieben. So, und die Juden damals, die Pharisäer, haben gesagt, den Samariter darfst du nicht helfen, den darfst du nicht berühren, du musst auf der anderen Straßenseite gehen, wenn dir einer entgegenkommt. So ein absolutes Verbot irgendwie, du machst dich unrein, wenn du in der Nähe von dem Samariter kommst. So. Und Jesus geht genau dadurch. So, und ich meine, du musst dir mal vorstellen, der hatte super viele Jünger und auch seine Jünger selber, ne? So, die waren Juden und die haben bis jetzt nur das gehört, was die Kirche ihnen gesagt hat, ne? So, nur was sie von der Religion her kannten und was ihre geistlichen Führer ihnen gesagt haben, was richtig und falsch ist. Und jetzt gehen die dann durch Samaria durch. So. Was denn, Jesus hat bis dahin noch kein Wort gesagt. So, und ich finde es so krass in meinem Leben, dass Jesus mich immer wieder schockt. Jesus führt mich immer wieder in Bereiche und Gebiete, wo ich niemals gedacht hätte, dass er mich dahin führt. So, zeigt mir sein Herz und seine Gedanken über Menschen, wo ich gedacht hätte, mit dem Menschen hätte ich niemals zusammen sein können. So, oder berühren können, oder helfen und segnen können. Aber Jesus liebt jeden Menschen, so, und möchte jeden Menschen erreichen. So, von daher wird er die falsche Lehre auch in unserem Leben einfach durchbrechen, indem er uns einfach da durchführt. Das stimmt. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob, seinen Sohn Josef, gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Also die hatten zwei Brunnen nur. Und zwar einer war so ziemlich in der Nähe von den Bergen. So in einem, das war so in der Mitte von Samaria und dem Berg. Könnt ihr hier hinten, ist so eine Karte drin. Auf der letzten Seite, da siehst du Jerusalem und weiter oben drüber ist Samaria, ne, das große weiße Dingsda-Land. Und da ist auch Sichem. Und Garizim, das ist der Berg. So. Und die mussten echt lange laufen, um irgendwie Wasser zu schöpfen. So. Das heißt, damals hat Wasser, konntest du nur aus dem Brunnen holen, weil das ganze Gebiet, da gab es kein Wasser. So. Und es gab nur zwei Brunnen, einmal den von Abraham, glaube ich, oder Jakob. Jakobs Brunnen. Von Jakob den Brunnen. Und der war fast doppelt so weit weg wie der andere Brunnen. So, und normalerweise sind die Leute dann zu dem Brunnen gegangen. Abends und früh sind die Hirten gekommen mit ihren Schafen und haben die gedrängt, weil mittags war es zu heiß dort, so viel heißer als hier. So, und man denkt so, dass mittags bzw. abends dann auch die Frauen kamen, so, und Wasser geschöpft haben für die Stadt, für ihre Männer, für alles Mögliche. Und damals haben nur die Frauen in der untersten Schicht Wasser geholt. Das war so die Sklavenarbeit, so das war die niedrigste Arbeit, die du haben könntest. Hirte und Wasserträger. Also wenn wir lesen, dass hier eine Frau Wasser holt vom Brunnen, dann bedeutet das so, dass diese Frau unterste Unterklasse war. Also eine arme Frau und von der Gesellschaft nicht wirklich geliebt und akzeptiert. So. Es war aber dort Jakobsbrunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Also Jesus geht zu dem Brunnen, der weiter weg ist von Samaria. Ich will nur, dass wir das wissen, weil nachher macht es dann Sinn. So. Und es ist so cool, einfach zu sehen hier, Jesus seine Menschlichkeit auch. Also Jesus hatte einen übelst langen Fußmarsch, eine Tagesreise, so von da, wo er war. Und ist einfach nur müde. So, ist einfach nur fertig und ausgebrannt von seiner Reise. So, anstatt sich Wasser zu schöpfen, setzt er sich jetzt einfach in den Brunnen und wartet. So, wisst ihr? Obwohl er durstig ist und müde ist, sitzt er da und wartet. Seine Jünger, sehen wir gleich, die sind in der Stadt einkaufen. Lebensmittel. So. Und Jesus hat auch noch einen anderen Plan. So, lesen wir jetzt mal, was für ein Plan. Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden, die haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und damals, das stille Wasser kam aus dem Brunnen. Und wenn lebendiges Wasser gerät wurde, dann war damit eine Quelle gemeint, die aus dem Berg rauskommt. Ne? Also ein Wasser, das nicht aufhört, das raus sprudelt. So. Ich glaube, ich war nicht ganz so geschockt wie die Frau, aber auch ziemlich geschockt, als Jesus erstmal in mein Leben kam und gesagt hat, hey, was mit mir geredet hat und sich zu mir gesetzt hat. Und Jesus hat genauso gewartet auf mich, wie gerade jetzt auf die Frau. So. Und die Frau ist total schockiert, so, weil es einfach total unmöglich war, so dass ein Jude redet und dann noch was bittet. So, weil eigentlich müsste der Jude sich unrein machen, laut den Gedanken, die damals hatten. Und Jesus antwortet wieder so, wie er meistens antwortet, nämlich ganz anders, als man es erwartet. Eigentlich antwortet er gar nicht auf die Frage, sondern macht eine neue Frage. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib ihm zu trinken, so würdest du ihn bitten. Und er gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Also jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Ne? Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, der wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Damals konnte das noch keiner verstehen, aber heute verstehen wir es. So, wenn du zu Gott gehst und ihn bittest, dass du in die Ewigkeit gehen darfst, und zwar durch ihn geführt, dann bekommst du einen Heiligen Geist, dieses lebendige Wasser, und das ist wie eine Quelle in dir, das raus sprudelt, sodass es lebendig ist und das niemand aufhalten kann. So, wenn du Jesus folgst und ihm vertraust, dann wird der Heilige Geist aus deinem Leben und aus dir raus sprudeln und andere berühren, sodass andere satt werden und trinken können. So, und du selber brauchst keinen Menschen mehr, der dich lehrt und dir sagt, so dir die Bibel auslegt oder so, sondern du selber hast die Quelle in dir, um satt zu werden, so um zu verstehen und um bis in die Ewigkeit zu kommen. Das war eine Revolution, weil damals hat man sich abhängig gemacht. Das war auch die einzige Möglichkeit, so von den religiösen Führern und dem System darum herum, um irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir haben das heute nicht mehr. Sondern der Heilige Geist ist da, um uns zu lernen und uns zu leiten und zu trösten. Sondern er ist der, der überführt von Sünde. Er ist der, der ganz leise in uns redet und uns immer wieder die Richtung weist. Er ist der, wie die Bibel sagt, der betrübt ist, wenn wir nicht auf ihn hören und einen anderen Weg wählen. Sondern du machst den Heiligen Geist traurig, wenn du ihn ignorierst. Der Heilige Geist ist der Unterpfand, sagt Jesus in uns. Er ist der Pfand, dass wenn wir bei Gott stehen, so dann sieht er den Pfand und dann gehören wir dazu. Er ist die Unterschrift und das Siegel, so dass wir errettet und erlöst sind. Er ist der, der redet, sagt die Bibel. Weil wir wissen nicht, wie wir mit Gott reden sollen, aber der Heilige Geist redet in unaussprechlichen Seufzern und Stöhnen. Und der Heilige Geist steht da, nimmt unsere Worte, die wir gerade reden, und erzählt sie Jesus, und zwar auf ehrvolle Art und Weise, wie man mit Gott zu reden hat. So. Deswegen, wenn du betest, hey, yo, Gott, du bist ja total abgefahren oder was weiß ich, dann kommt das nicht so zu Gott, sondern der Heilige Geist redet dann zu Jesus. Und Jesus sagt, er sitzt auf der rechten Seite vom Vater und er ist der, der unsere Gebete dann zu Gott gibt. Also der Heilige Geist ist die Brücke der Übermittler zu Jesus, unsere Verbindung zu ihm, und Jesus ist die Brücke der Übermittler zu Gott, dem Vater. Also es ist ziemlich umständlich, wie unsere Gebete zu Gott kommen, aber anders geht es momentan noch nicht, so, weil wir immer noch, unser Fleisch uns immer noch anhängt, sondern wir immer noch sündigen und so weiter. Deswegen müssen wir Jesus angezogen haben und im Geist und in Wahrheit anbeten und leben. So. Viele bringen diese Quelle zum Versiegen. Und ich glaube, uns allen passiert das mal, dass diese Quelle, dass wir die schließen. So. Aber Jesus sagt, bitte mich nur und es wird geöffnet und es wird fließen, weil so soll es sein und so ist es mein Wille. Die Frau spricht zu ihm, Vers 15. Ja, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Die Frau peilt überhaupt gar nicht. So, die versteht jetzt überhaupt nicht, vom Wasser da überhaupt redet. Und denkt so, er hat irgendein Wunder, Wasser in seiner Tasche und so, dann braucht sie nicht mehr arbeiten und sich selber schon mal in der Hinsicht versorgt, dass sie nicht mehr trinken muss. So. Pass auf deine Seele auf, weil das sind wir Menschen, so, weil wir oft in unserem Herzen zu Gott gehen und nur an uns denken. So, wir wollen das Beste für uns, dass wir reich sind und nichts vermissen. Wir wünschen uns am liebsten so viel Geld jeden Monat auf dem Konto, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Es muss ja vielleicht noch nicht mal so viel sein, dass man sich alles kaufen kann in der Welt, aber wenigstens so viel, dass man, naja, nicht mehr vertrauen muss. So, ob man dann noch Geld am Monatsende hat. So, und wir sind faule Kreaturen, so, wir wollen auch gerne nicht arbeiten und nichts tun. Es macht viel besser, eine Putzhilfe zu Hause zu haben oder ein Kindermädchen oder irgendjemand, der für einen arbeitet. Es ist doch viel cooler, irgendwas zu erfinden. Man hat das Patent, andere arbeiten und machen sich Mühe und Werbung und Krams und Verkaufens und du kriegst halt immer deine 10%. So. Lass andere für dich arbeiten. So, aber tu nicht selber so viel. So, in Hauptsache mir geht's gut. Jesus antwortet darauf, Vers 16. Na, dann geh hin und ruf den Mann. Ruf deinen Mann und komm her. Also bis hierhin ist die Frau noch ziemlich stark und emanzipiert für die Zeit. Weil die Frauen hatten damals überhaupt gar nichts zu sagen. Und solche Wasserträgerinnen waren die unterste Schicht, haben wir gesagt, so, und die hatten erst recht gar nichts zu sagen. Und dann war es noch eine religiöse Zeit, so, und Frauen, die Ehebruch begangen haben, ne, und außerehelich sexuellen Verkehr hatten, wurden umgebracht eigentlich. Also in Jerusalem wäre die Frau schon lange tot. So, und da, wie gesagt, Samaria war ziemlich sündhaft. So, Was sind die Frau ist für ihre Zeit wirklich so eine, naja, Draufgängerin. So, und steht hier echt pep so da vor Jesus und so. Und Jesus will aber, dass sie endlich ihre Maske abnimmt. Das Witzige war auch, weil eigentlich Frauen sind immer im Rudel zum Brunnen gegangen. Warum? Um zu quatschen. So, natürlich. So sind sie halt, ne? So, Frauen gehen noch zusammen aufs Klo, um zu quatschen. So, Männer machen lieber ihr Ding für sich, so, und quatschen halt nicht bei der Arbeit. So. Und wir sind halt die besseren Kreaturen. Nicht lang, Spaß. Okay. Aber Frauen haben sich immer, ist doch klar, weil, guck mal, eine Frau alleine, so, damals ist irgendjemand über der Hecke und hat die Frau vor Gewalt umgebracht. So, oder als Sklave verkauft in irgendein anderes Land. So, das ist ständig passiert. Das war eine gefährliche Zeit damals. Gab es keine Polizisten oder Videokameras, die alles überwacht haben. So, und deswegen haben Frauen sich auch in einer Gruppe versammelt und sind zusammengegangen. So, und einfach auch als Schutz. So, nach außen. So, aber die Frau ist alleine. So, und die Frau wählt den weiteren Brunnen. So, das sind 2, 3, 4 Stunden Fußmarsch durch die brennende Hitze in der Wüste. Mehr. Auch mit vollen Eimern und zurück. So, aber das sagt mir, dass die Frau auch nicht beliebt war unter den Frauen, weißt du, in der Stadt. So, sondern guck mal, die Schill, ne? So. Jesus möchte, dass sie endlich ihre Maske abnimmt und zeigt, wer sie wirklich ist. Huch der Mann. In Vers 17, die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Frau ist entblößt und steht jetzt nackt mit ihrer Scham da vor Gott. So, pass auf, dass du nicht deine Masken auflässt, wenn du zu Gott kommst. So, weil Gott guckt hinter Masken. Und wir alle, wir Menschen, wir sind in der Zeit jetzt und auch damals schon so programmiert, dass wir uns Masken aufsetzen. So, um, was eine Art Schutz ist, so, oder uns Ruhm und Ehre gibt. Uns höher bringt, als wir eigentlich wären. So, viele Menschen sind weich und zerbrechlich. Ich kenne so viele starke Hünen von Männern, und die müssen noch nicht mal stark sein, aber von ihrem Auftreten her machen sie einem Angst und Furcht. Aber wenn du mit denen redest, so, dann merkst du immer, oh Mann, das sind Babys, Lämpchen, echt, so ein total sensibel. So, die fangen total schnell an zu weinen. So. Ich habe viele Rechtsradikale kennengelernt, so, die. Aber weißt du, die kommen dir entgegen und denkst nur, oh Mann, die hauen jetzt einfach eine rein, einfach nur, weil ich gerade da bin. So, und ich habe auch viele Punks damals kennengelernt, mehr Punks als Rechte, so, weil ich war in der rechten Szene drin. Und die Punks genauso. Die rennen rum wie Gockel mit allen möglichen bunten Federn und Schmuck, bloß um aufzufallen. Und mal gucken, wer am meisten blinkt. So, und immer da mit ihrem Bier oder ihren Drogen so, und ihren Ausdrücken und ihren aggressiven Art. So, und leck mich am Arsch. Mentalität, danke. So, und weißt du, dann redest du mit denen und merkst einfach, dass es nur Kinder sind, die nicht geliebt werden und Angst haben. Denen langweilig ist, die keinen Plan haben, so, und die keine Hoffnung haben. So, dass es einfach Leute sind, die eben das verbindet und deswegen sich als Clique treffen. So, es ist einfach, jeder hat eine Maske und jeder möchte damit was ausdrücken. Ich kenne so viele Bankiers oder Typen, die echt viel Geld haben oder es gerne hätten. So, die du immer gut angezogen, schickimicki mit Schlips und Krawatte oder mit schicken Lackschuhen oder so weiter siehst, ne? Die sich ein großes Auto kaufen, als sie sich leisten können und dafür leben, um das zu bezahlen. So, die halt immer das neueste Handy haben müssen und ich weiß nicht. So, immer eine so eine schicke Biene so nebenan, und dann redest du mit ihnen und merkst, dass sie auch nicht glücklich sind. Sondern dass das halt die Art ist, wie sie sich in die Welt trauen. Und anders geht's nicht. So. Und ich lag schon neben Frauen, die super geschminkt waren und die, wo du früh morgens aufgewacht bist und dann hast du wirklich gesehen, wie sie aussah. So. Und aber es gibt auch Masken, die viel tiefer stecken als eine äußerliche Fassade. So, es gibt Masken, die du in deinem Herzen hast. Und die drücken sich dann mehr aus in Sachen, wie du lebst. Zum Beispiel, du kannst nicht alleine sein. So, oder du bist stolz, versuchst immer Menschen zu gefallen. So, oder ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Ich glaube, jeder von uns hat sowas in seinem Leben. So, du musst immer versuchen, recht zu haben. So, oder alles wissen. Ihr guckt mich nicht so böse an, ich rede viel von mir, ich rede jetzt überhaupt nicht über euch, mir fällt auch nicht anders ein. So, ich zum Beispiel bin ein absoluter Klugscheißer, frag meine Frau, die weiß das. So, ich muss immer recht haben. So. Oder du bist dickköpfig. So, oder du lässt keine Menschen an dich ran. Das bin eher ich. So, ich möchte am liebsten meine Ruhe haben und für mich sein, weil ich Menschen nicht vertraue. Und die mir Angst machen. So. Weißt, aber das sind so die Mauern und die Masken, die möchte Gott nicht mehr bei uns sehen. Das sind die, die er uns zeigen muss und die er wegreißen will und wegnehmen will. Weil die behindern einfach das Sprudeln des lebendigen Wassers. So. Weißt du, das sind die Sachen, die er immer wieder rausholt und irgendwann sind die Punkte, wo er sagt, jetzt ist die Zeit, wo ich genau das bearbeiten werde und dann wird genau das der Punkt sein, der dein Leben und dein Umfeld zum Krachen bringt. So, den du nicht mehr beherrschen kannst und der dich überrollt. Einfach nur, dass du endlich an den Punkt kommst, wo du halt zu Gott gehst und sagst, ich möchte nicht mehr so sein, ich will, dass du das wegräumst. So, ich will, dass du das neu machst, ich will, dass es weggeht. Ich will dir vertrauen. Ich musste damals zu Menschen gehen, obwohl ich Menschen nicht vertraut habe und ich war paranoid von den ganzen Drogen, noch ein bisschen schlimmer. Und Gott schickt mich in eine Gemeinde und sagt, ich möchte, dass du meine Herde dienst und dann später meine Herde lehrst und tröstest. Das heißt, dass ich mein Leben opfere für andere Menschen und nur mit denen zusammen sein muss. Dass ich sogar das Gespräch suchen muss. So, und ich so, ja, das kann ich nicht. Da musst du mich verändern. Und der hat mich gebrochen. Das tat so weh und es war so schwer. So, lass nicht zu, dass du vor Gott kommst und zwar mit einer Lüge. Gott hasst das. Und wenn du geblendet oder nur mit der Halbwahrheit vor Gott stehst und dich nur halb zeigst, so, dann kann Gott nichts machen, wenn du dich wehrst. So, Gott möchte, dass wir vor ihm wenigstens, wenn wir schon nicht vor Menschen sein können, auch vor ihm wenigstens ehrlich dastehen und uns so zeigen, wie wir sind, weil er kennt uns ja eh. Er kennt sogar alles das, was wir zurückhalten. So, selbst wenn wir alleine sind, was wir zurückhalten, auch was in unseren Gedanken ist oder so. So, was wir auch vielleicht noch nie getan haben. So, weißt du, Gott möchte, dass wir ehrlich vor ihm stehen und sagen und bekennen, das bin ich, so bin ich. Weil wenn du das tust, so, dann hat Gott die Chance zu verändern, uns zu berühren und dir Wege zu zeigen, wie das, ja, wie es anders geht. So, sei ehrlich. Die Frau ist ehrlich. Und die Frau steht da in Scham in ihrem Leben, wo sie bestimmt nicht stolz drauf ist. Aber jetzt hat Jesus die Möglichkeit, in ihr Leben zu kommen. Vers 21. Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo du bist ein Prophet. Ah ja, Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ja, vielleicht noch zu Vers 20, ist ganz cool, weil die Frau steht jetzt da, bloßgestellt mit ihrer Sünde. Ne? So, und das Erste, was von ihr kommt, ist ganz verständlich. Sie möchte sich wieder ein bisschen ihre Scham bedecken mit Gerechtigkeit oder Heiligkeit. Weil jetzt kommt als nächstes gleich ein religiöses Gespräch, so, weißt du, so ihre religiöse Art und ihre oder gute Werke. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Guck mal, ich weiß was über Gott und so. So. Wenn du vor Gott stehst, wasch es nicht weg durch irgendwas, durch irgendwelche Abers oder Wenns. Mein Pastor hat es früher gesagt, ich habe es immer nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, was er meint. Und das stimmt. Wenn du einen Fehler begangen hast und du gehst hin zu demjenigen so und sagst, Entschuldigung, dann lass es dabei. Bei dem Einzigen, dem es nötig ist, sich zu erklären, bist du selber. Weil du selber deine Scham ein bisschen decken willst und deiner mit, es war ja nicht so gemeint und es ist so passiert deswegen und so, du hast es getan. So, und das ist kein Frau- und Mann-Ding, sondern beide machen das. Ich mache das auch. So, aber Gott sagt, wenn du zu jemandem gehst und auch zu Gott und Buße tust, und dann heißt das, dass du hingehst, dich entschuldigst und dich umdrehst und es neu und besser und machst. So, hör auf mit deinem Wenn und Abers. Es tut mir leid, aber es war. Tut mir leid, aber wenn du nicht so, dann hätte ich nicht. So, lass es einfach dabei. Sieh deine Scham und dann wird jemand anderes deine Scham bedecken. Das ist viel besser, als wenn du dich bedeckst. Denk dran, Adam und Eva haben gesündigt im Garten Eden. Was haben sie sich genommen, um ihre Scham zu bedecken? Weil dann haben sie ja gemerkt, oh Mann, wir sind nackt. Ja, nicht nur ein Blatt, ein Feigenblatt. Und Feigenblätter kratzen und haben kleine Dornen und jucken ganz doll und pieksen. So, es tat weh, seine Scham selbst zu bedecken. So, total dämlich. Und was hat Gott gemacht, um die Scham zu bedecken? Er hat eine Tür getötet und es war weich und es war warm. So. Vers 21. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Also Jesus gibt ihr eine Richtung und sagt so, es kommt Messias, aber nicht von Samaria aus, sondern von Juden, so wie Gott es gesagt hat. Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und was meint Jesus jetzt? Anbeter in Wahrheit und Geist? Genau das, was wir bis jetzt geredet haben. So, wenn du errettet bist und Jesus als dein Lamm hast, so dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du betest, so dann betest du auch mit ihm. Und Wahrheit, das bedeutet, dass du nicht so weiter tust, wie du getan hast, bevor du Jesus kennengelernt hast, sondern das Evangelium Gottes bedeutet Veränderung. Ein neues Leben, das verändert. Und zwar zum Positiven. Und wenn du betest, dann in Wahrheit. Und wenn du nichts Gutes über dich zu sagen hast, dann ist es gut so, wenn du es nicht tust. Dann sag aber das, was du zu sagen hast, und Gott wird dich bedecken. Mit Wahrheit und mit mehr Geist. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und das ist schon krass, was die Frau hier gehört hat. So, oder? So, die wartet auf Jesus, den Christus, auf den Messias Christus. So, und Christus bedeutet der Erlöser. Der Messias bedeutet der Erlöser. So, und sie sagt, sie wartet auf den. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Und das ist das einzigste Mal, dass in der Bibel Jesus ganz klar sagt: Ich bin Jesus Christus, der Erlöser der Messias, auf den alle warten. Schon krass. Das sagt er zu so einer simplen Frau, die ein Leben in Sünde führt. Zu den Pharisäern sagt er mal was ganz anderes. So. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Da sagt keiner, hey, was willst du? Oder, hey, was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Tja, ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihr. Inzwischen aber baten die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Ist so fies, oder? Ich meine, die tun den weiten Weg nach Samaria, um Essen zu kaufen, kommen dann wieder an und sagen, hier, bitte dein Essen, wir haben dann Döner mitgebracht. So, und Jesus so, das ist ja nicht das, was ich esse. Ich habe ein Essen, das ihr nicht kennt. So, aber warum macht er das? Einfach nur, um sie wieder zu erniedrigen, zu zeigen, hey, wie denkt ihr in eurem Herzen? So, ihr seht die Frau und habt keine Liebe für sie und keine Gnade? Was redest du mit der? Denkt ihr in euren Herzen? So, was lässt du von Trinken von ihr geben? Das ist nicht wert. So, lieber schöpfe ich dir das Wasser und gib's dir. Ich bin Jude und ich bin ein Junge. So, ich habe schon so viele Leute getauft. So, ich bin's mehr wert als sie, in deine Gegenwart zu kommen, dich zu bedienen. So. Aber Jesus sagt, hey Mann, ihr habt noch eine Menge nötig. Und ich bin anders, als ihr denkt. Und ich will, dass ihr genau in meine Richtung geht und verändert werdet. Vers 33. Da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihnen denn jemand Essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich dem Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und wenn Gott dir Aufgaben gibt und die Wörter dir geben, von Anfang an, wenn du Gott da anbetest und bei ihm bist und ihn dort siehst und preist und verherrlichst in dem, was du gerade machst, so wirst du satt werden. So, weil dann wird er dir das Wort geben und dann wird er dich verändern und er wird dir das Wasser geben, so, und auch du wirst in dem Bereich auch satt sein. Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sag euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Jesus hat die Propheten geschickt in die Welt, so, und die haben Gottes Wort ausgeteilt. Der Samen, Jesus nimmt zum Gleichnis, Gottes Wort ist wie der Samen, den der Seemann auswirft, und er wirft auf guten Boden, er kommt, fällt auf guten Boden, und die Wurzel geht tief und wächst, ne, und kriegt Wasser und hat viel Frucht wieder. So. Aber es, bei der Saat fällt auch Samen auf den Weg, und sofort kommen die Raben so und picken es auf. Und es fällt Samen, Gottes Wort, wenn du jemandem Gottes Wort gibst, wenn du mit ihm redest, fällt auf steinigem Boden. Und es wächst zwar auf und es kriegt Wurzeln, aber es kommt nicht weit rein, so, ne? Es kommt nicht im Boden, so, weil die Steine behindern, dass die Wurzeln wachsen. So. Und es wird zwar wachsen, aber sobald die Sonne kommt, wird es vertrocknen. Und es fällt Samen auf unter die Dornen, genau, die Disteln. So. Und also unterm Unkraut. So. Weißt du, es wächst auf und so, aber es kriegt nicht genug Nährstoffe, weil alles es aufsaugt um herum und es wird sterben. So. Und Jesus sagt, so bist du, Mensch. Und entweder bist du der Typ, wo ich rede und mein Wort austeile, so, und entweder bist du der Mensch, der umgeben ist von der Welt, so von den Einflüssen, und der nicht raus will davon, der wird das alle Nährstoffe raussaugen und du wirst eingehen und du wirst keine Frucht bringen. Gottes Wort wird weg sein. So, und du bist der, der nur am Rand steht, so, und nicht in meiner Nähe sein will. Dann werde ich dir mein Wort geben und du wirst es in deinem Herz haben. Und der Heilige Geist wird es berühren und bewässern, sodass es aufblüht. So, aber du bist nicht in meiner Nähe. So, und deswegen kommen die Raben, kommt Satan, so, und wird es einfach wieder rausnehmen. Und du wirst nichts, keine Frucht daraus haben. So. Oder du bist der gute Boden, wo ich mein Wort auswerfe, so, und es kann wachsen, ungestört. So, und die Wurzeln gehen tief bis ins Grundwasser. So, und es bringt mehr und mehr Frucht. So. Wie gesagt, hier haben andere schon gearbeitet. Ihr seid hier nicht die Gründer. Ihr seid nicht die, die erhobenen Hauptes durch die Welt gehen dürfen und sagen können, guck mal, was ich schon alles getan habe. Andere haben ihr Leben gelassen. Und ihr seid einfach in die Arbeit mit reingenommen. So, und genauso bin ich das. Und ihr. So, Jesus hat uns einfach mit dazu genommen. Und da, wo andere gesät haben, da dürfen wir ernten. Und da, wo wir sehen, da werden andere ernten. Aber im Endeffekt, sagt Jesus, wird der Lohn kriegt der Seemann und der Schnitter. Und die werden sich zusammen freuen. So. Und so ist es halt in der Gemeinde so, pass auf, dass du deinen Dienst tust und nicht den des anderen und nicht so sein willst wie jemand anderes. Weil Gott hat dir andere Gaben gegeben als den anderen. So, und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Teil tust. So, wo kommt im Ganzen einfach Freude bei raus. So. Und je mehr Frucht du hast im Leben, so, desto mehr wirst du auch da oben haben. Und desto mehr wirst du auch Fülle in Jesus Christus hier auf Erden haben. Und dabei lassen wir es heute. Lass uns beten. Ja, du kommst zum Gerechten und zum Ungerechten. Und ich danke, dass du zu mir gekommen bist, Herr, und mich angenommen hast. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Und dass ich bei dir sein darf und lebendiges Wasser empfangen darf. Dass ich eine Speise habe, wo mich nicht mehr hungert und nicht mehr dürstet, Herr. Dass du uns damit alles versprichst, was wir brauchen. Ich bitte dich, dass du nie aufhörst, damit uns zu geben, und dass du unsere Torheit und unserem Stolz auch vergibst und uns einfach weiterlässt. Und ich danke dir und ich freue mich zu ernten, ich freue mich zu sehen. Ich bitte dich einfach, dass du das gibst, ja, und tust in uns viel Frucht.